Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen in die Runde. Heute mit einem Gast, und zwar einem besonderen Rainer Pohl von der Firma Technix. Hallo. Herzlich willkommen, Rainer.
Sehr gerne.
Hallo,
sehr,
Rainer.
Sehr
gerne. Heute ist Analog-Special.
Jawohl, den ganzen Tag schon.
Genau, weil du in deiner Person, wir haben dich hier im Podcast schon mehrfach jetzt angeteasert, genau, als Mann der Platte quasi oder der analogen Musikkultur. Und wir hatten heute Morgen schon einen tollen Lehrgang mit dir. Einen sehr lehrreichen Lehrgang. Und jetzt wollen wir einfach noch ein bisschen quatschen zusammen.
Genau, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Erzähl doch mal ein bisschen von deiner Person. Wer ist denn Rainer Pohl?
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Christian, lieber Peter. Zu meiner Person könnte ich sehr viel erzählen, aber ich möchte es im Rahmen halten. Also ich bin der Rainer Pohl. Ich bin gebürtiger Nordrhein-Westfale und mich hat es dann mit jungen Jahren in den hohen Norden nach Braunschweig verschlagen, wo ich meine Kindheit verbringen durfte, unter anderem dann auch meine Ausbildung und das eben halt eben in der von uns geliebten Musikbranche. Mhm. Das heißt, ich habe einen Einzelhandelskaufmann gelernt bei der Firma Karstadt in Braunschweig. Ach ja. Und damals mit einer ganz fundierten Ausbildung, sowohl fachlich als auch letzten Endes von der kaufmännischen Seite her. Mhm. Und bereits mit jungen Jahren, 12, 13, 14, habe ich meinen ersten Plattenspieler geschenkt bekommen, der mich derart fasziniert hat, weil ich plötzlich meine Lieblingsmusik zu Hause selber bestimmen durfte. Und das hat sich dann über die Ausbildung darüber hinaus immer weiterentwickelt und ich habe eine unheimliche Liebe zur Musik entwickelt.
Ja.
Und das ist bis heute so geblieben. Und eine Schallplatte ist einfach nicht nur ein Stück Musik, eine Schallplatte ist ein Stück Kunst- und Kulturgeschichte. Mhm. Und da wir bei Musik über zum großen Teil das älteste Kulturgut der Welt sprechen, tun wir ein Feines dran, wenn wir unsere Freizeit unter Umständen mit Musik verbringen.
Hatte Karstadt damals Hi-Fi? Ist das da begonnen worden?
Lieber Peter, die Firma Karstadt war mal ein dominierendes Unternehmen für den Bereich Unterhaltungselektronik.
Krass.
Ob das die Video-TV-Seite war oder eben halt diese Hi-Fi-Seite. Seinerzeit das Einrichtungshaus der Firma Karstadt in Braunschweig hatte 3 Hi-Fi-Studios.
Wahnsinn.
Da stand ein Artikel, wo sich heute Menschen, wenn sie sie mal sehen als Vintage-Artikel oder es mal in der Zeitung als Bild sehen, ja, mit der Zunge schnalzen und sagen, boah, kannst du dich daran noch erinnern? Ne, Hersteller wie Infinity, wie, ja, Klipsch. Ja, legendäre, ja, Anbieter im Bereich unserer geliebten Hi-Fi-Branche, ja, die standen dort in Reih und Glied, ja, aufgelistet und wurden vorgeführt.
Und was war dann dein erster Plattenspieler?
Das war ein Bruns.
Boah, das sagt mir nichts.
Ein, nee, Bruns-Produkt, das ist ein Produkt, was damals in der ehemaligen DDR, ja, produziert worden, mhm, ist. Und das war ein Produkt, wenn man den Deckel aufklappte, war der Lautsprecher im Deckel.
Mhm. Ah.
Und damit die Platten alle auch durchliefen konnten, habe ich immer ein 10-Pfennig-Stück als Gewichtserschwerung auf den Tonarm gelegt. Weil sonst ist der hängen geblieben.
Da kommen wir gleich noch dazu, wie man das verändert.
Aber wir haben damals schon eben halt gewusst, wie kann ich einen Plattenspieler modifizieren, ja, dass er funktioniert. Also, und zwar so funktioniert, wie ich es will.
Die besten Tricks hast du uns im Lehrgang also nicht verraten.
Ja, ja, die Marke Bruns ist leider Gottes nicht mehr existent. Sonst hätten wir das vielleicht eingebaut.
Und dann hat sich diese Liebe zu Vinyl aber bis heute manifestiert.
Also die ist gewachsen.
Die, ja, ist gewachsen sogar.
Die ist gewachsen. Ja. Also es gibt heute noch die Situation, dass ich für mich, und das diskutiere ich auch gerne mit meiner Frau,
ja,
die
ist sie dafür oder dagegen?
Wieder, ja, die ist dafür.
Okay.
Die hat mich so lieb, dass sie sagt, du, das ist dein Ding, mach du das. Sie wundert sich nur manchmal, warum man so viel Schallplatten braucht. Und bei Schallplatte gilt halt die geflügelte Aussage, besser man hat, als man hätte.
Ja, stimmt. Ja. Wie viele Schallplatten hast du zu Hause?
Also es ist inzwischen eine hohe vierstellige Zahl.
Heiliger Bimbam.
Ja.
Da brauchen wir auch Platz für.
Platz und vor allen Dingen, das ist die Aussicht für die nahende Zukunft. Irgendwann mal wird ganz, ganz viel Zeit da sein, um auch elendig viel zu hören.
Ja.
Auf diese Zeit freue ich mich, ja, heute schon, ja, mit großer, ja, Begeisterung, ja, weil da sind natürlich auch inzwischen Alben dabei, die sind unwiederbringbar.
Ja, das glaube ich. Und dann hat es dich irgendwann zu Technics verschlagen.
Oder ja, Panasonic, das ist eine schöne kleine Geschichte, die ich nach wie vor auch gerne erzähle, weil sie sehr, sehr authentisch und eigentlich sehr charmant ist. Hm. Und zwar war die Firma Karstadt, jetzt kommen wir nochmal zu dem Ausgangspunkt zurück, früher eine Macht, eine Verkaufsmacht im positiven Sinne, nicht im negativen. Und die Abteilungsleiter der Firma Karstadt, mein damaliger Ausbilder, war der Herr Spengler. Gott hab ihn selig, ist leider, leider Gottes schon verstorben. Die lerntest du nicht am Tag deiner Ausbildung kennen, wenn du das erste Mal im Geschäft warst, sondern die stellten sich wesentlich später vor. Donnerstag, erster Tag und samstags morgens kam dann der Herr Spengler in die Abteilung und sagte zu mir, nachdem er mich von oben bis unten gemustert hat, du bist der neue Lehrling. Zweifelsohne musste ich diese Frage mit Ja beantworten. Ja. Und dann sagte er, Mensch, was machen wir denn mit dir? Und zu dem Zeitpunkt hatten die Einzelhandelsgeschäfte bis 14 Uhr auf. Mhm. Da war 18, 19, 20 Uhr und noch länger noch überhaupt
jetzt
nicht
Gegenstand der Diskussion. Jetzt aber nur den Samstag meinst
du, oder? Den Samstag.
Okay, okay.
Und dann sagte er, ich habe eine gute Idee. Und dann gingen wir ins Studio und dann zeigte er auf ein Gerät und sagte, das ist ein Verstärker. Mhm. Ich nickte natürlich andächtig, weil ich wusste es ja nicht. Und dann sagte er, den gebe ich dir jetzt mit nach Hause.
Oh.
Ließ von dem damaligen Substituten die Bedienungsanleitung holen, legte die oben drauf und sagte, Montagabend komme ich in die Abteilung und dann verkaufst du mir den. Und das war ein Technics SU7300.
Die hatten immer schon so furchtbare Namen.
Ein toller Vollverstärker mit zwei winzig kleinen VU-Metern oben links in der Ecke.
Ja.
Und diesen Vollverstärker, genau diesen, den habe ich dann kurz nachdem wir das Einrichtungshaus in Braunschweig eröffnet haben, kaufen dürfen für relativ kleines Geld. Meine Mutti hat mir da noch 150 D-Mark dazu geliehen, weil das damalige Lehrlingsentgelt waren halt immerhin schon mal 180 Mark. Da kann man heute nicht mal mehr für tanken. Und dann habe ich mich dermaßen in dieses Gerät verliebt, dass ich den gekauft habe und der existiert heute noch. Der spielt noch einwandfrei und steht bei mir im Arbeitszimmer.
Krass.
Der Wahnsinn.
Da kann man sich in die Marke schon mal verlieben, ne?
Also absolut. Das ist so eine Anekdote, die kann ich teilen. Jetzt nicht mit so einem Verstärker, aber ich habe zu meiner Konfirmation, als ich 14 war, eine Kompaktanlage. Das war damals, ne? So Technics Kompaktanlage war das Nonplusultra. Ja. Gab noch zwei, drei andere, aber das war immer so ein Highlight. Doppelkassettendeck, CD-Wechsler oben drin, zwei Lautsprecher, die du setzen konntest, Verstärker. Das Ding steht heute noch bei meinen Eltern in der Waschküche und dudelt den ganzen Tag. Also CD kann er nicht mehr, Tape-Deck ne, mit Sicherheit auch nicht mehr. Aber der Verstärker und der Tuner, das Ding jeden Tag, von morgens bis abends. Ja, unkaputtbar.
Also es ist teilweise unvorstellbar, wie viele Technics-Komponenten aus der älteren und jüngeren Vergangenheit heute noch in deutschen Wohnzimmern ihren Dienst tun. Hm. Und zwar nicht im Sinne von, sie funktionieren halt noch, sondern sie spielen auf hohem Niveau.
Ja, ja, ja.
Also die Marke hat eine unfassbare Tradition. Und die Intention der Marke Technics war halt immer, kommend vom Firmengründer, vom Herrn Matsushita, der Mensch muss an den Produkten, die wir verkaufen, Freude haben und tendenziell sollte es so sein, dass die Leistung eher bewertet wird, als denn, dass der Preis in den Mittelpunkt gerückt wird.
Okay. Für alle da draußen, Matsushita war der Name des Mutterkonzerns, der Handelsmarken Panasonic.
Matsushita Electronics
Technics,
und daraus ist dann irgendwann der Weltkonzern Panasonic entstanden, der seit 1994 weltweit auch nur noch Panasonic heißt. Mhm. Und Technics ist eine hundertprozentige Audiotochter der Marke Panasonic. Der kleine Vorteil, den wir haben, wir sind so klein, dass wir aber ein vernünftiges Mitspracherecht insofern haben, dass man auf die kleinen Mengen, die dort erzeugt werden, die heute am Weltmarkt verkauft werden, dass wir da einen großen Einfluss haben.
Erstaunlich, ja.
Aber wenn wir jetzt von der Historie kommen, dann kommt man ja eben damit auch wieder zurück zum Vinyl, weil wir natürlich seit 1972 oder so bei Technics den ersten Direct Drive gebaut haben, den es so gab. Für alle da draußen, die da jetzt nicht so firm mit der Historie Technics sind, wir haben vor wenigen Wochen mit Frank Balzweit, seines Zeichens Product Manager Europe von der Firma Technics, auch eine eigene Folge gemacht zur Historie von Technics. Lass aber doch mal jetzt nochmal auf diese Vinyl-Sache kommen, weil wir eben natürlich vorhin ganz viele Tipps und Tricks erfahren haben und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal eine zweiteilige Folge daraus. Ja. Wollen jetzt mal so ein bisschen darüber schnacken, was du als essentiell ansehen würdest beim Einstellen von einem Plattenspieler, worauf du, wenn du jetzt sagen würdest, du bist, wir versetzen uns in die Hörersicht und man hat, ist jetzt zu Hause und hat gar nicht viel Mittel, was kann man machen oder was ist wichtig, worauf sollte man achten? Und in der nächsten Folge würden wir noch ein paar Highlights rauspicken, so einfache Gadgets, um das Ganze noch auf die Spitze
zu treiben. Na klar, sehr gerne, sehr gerne. Also die Grundaussage für einen Plattenspieler heißt, Schallplatte hören ist eine Frage der Einstellung. Nicht die Einstellung der Hörer, ja, der Käufer, sondern die Einstellung des Plattenspielers als solches. Und da gibt es halt einige Fallhöhen, die man durchaus beachten sollte, um mal wirklich zu erleben, was eine Schallplatte kann. Also wir wissen aus der jüngeren Vergangenheit, aber auch jetzt aus der Gegenwart, dass viele Plattenspieler zu Hause in den Wohnzimmern stehen, die zwar Musik wiedergeben, die auch funktionieren, aber nicht so, wie sie könnten, wenn man das klangliche Endergebnis mal in den Mittelpunkt rückt.
Ja.
Und da gibt es diverse Dinge, die man gerne mal besprechen kann und sollte. Und hier auch nochmal ein ganz, ganz gewichtiger Hinweis an alle Menschen, die uns jetzt hier gerade reden hören. Wenn man kein Schallplattenjünger im Sinne von ich mache das seit 10, 20, 30 Jahren ist, gerne auch mal mit dem Händler seines Vertrauens sprechen. Weil hier kommt der Fachhändler ins Spiel und hat eine exorbitant hohe Bedeutung. Das geht nicht, wenn ich es nicht sehe und nicht höre.
Ja.
Das haben wir ja vorhin auch nochmal gemerkt.
Genau, ne? Einmal das Know-how, das Einstellen etc., was damit aber auch letztlich das Werkzeug. Ich sag mal, wenn du einmal deinen Plattenspieler ins Wohnzimmer stellst, dann brauchst du ja nicht für hunderte Euros unterschiedliche Schablonen, Einmesswerkzeuge und so weiter. Mhm. Ich sag mal, eine Carbonbürste und eine Waage sollte überall vorhanden sein, aber auch vielleicht eine Libelle noch, aber alles, was da drüber hinausgeht und was dann auch wirklich Geld kostet, was ja als Werkzeug zu sehen ist, um das in der Vielzahl dann tatsächlich auch einzusetzen, wo es dann auch Sinn macht, so einen Test zu tätigen, den braucht man ja nicht unbedingt als Privatperson, wenn du nicht ganz tief in dieser Materie drin bist und sagst, das ist mein Hobby und ich, ne, wie du sagst, ich bin seit 30 Jahren, baue ich hier meine eigenen Plattenspiele auf. Ne,
dann Spaß, Christian, soll ja im Mittelpunkt stehen. Ja, dann,
ne, bei der ganzen ganz Sache einfach, kein Mensch hat die Messtechnik, die eine Autowerkstatt hat zu Hause. Wir fahren mit unserem Auto in die Werkstatt. Warum nicht auch mit unserem Plattenspieler? Im kleinen, im übertragenen Sinne ist aber das Anforderungsprofil an die richtige Einstellung, an die richtige Justage meines Plattenspielers durchaus vergleichbar.
Ja, ja.
Dann fangen wir doch mal vorne an.
Wollte
wir haben das
sagen.
Ja vorhin auch gemacht. Ja. Wir haben, danke, also wirklich reiner Zufall. Wir haben heute, reiner Zufall.
Schöne Karlau, ja.
Klassiker. Wir haben heute bekommen SL1200 GR2. Der ist schon verkauft an einen lieben Kunden. Der bekommt oder hat jetzt drauf bekommen ein 2M Bronze von Autofon, ein MM-System. Und genau, und der kam halt wirklich witzigerweise an, als wir
mit Kopf dir
getrunken haben.
Gleichzeitig rein.
Und die ganzen Technics Lamborghini-Modelle sind jetzt auch da.
Perfekt.
So ein kleiner Hint. Die sind auch heute gekommen. Und genau, dann haben wir uns gesagt, okay, wir fangen einfach damit an, dass wir ihn auspacken. Und dann stellen wir ihn nackig mal auf den Tisch. So, und der erste Step war dann?
Was muss man mit einem Plattenspieler machen? Er muss gerade sein.
Ganz
banal. Und zwar ganz entscheidend, er muss auf der Oberfläche des Plattentellers gerade sein. Weil da kann man manchmal Überraschungen erleben, dass das Gehäuse gerade ist, aber der Plattenteller aufgrund, ich sage mal, von Produktionsmerkmalen nicht unbedingt.
Ja.
Und wenn der Plattenteller nicht gerade ist, dann kann ich mir eigentlich schon den Rest der Justage, ich will nicht sagen sparen, aber wir kommen niemals an das Ergebnis, was denkbar oder möglich ist.
Ich finde auch ganz eindrucksvoll, wenn man überlegt, dass man das mal von hinten betrachtet. Ne? Das Ziel ist ja, dass man einen Diamanten, den man unter dem Mikroskop sieht, möglichst genau in eine Rille tauchen lässt.
In der Tat.
So, und wenn wir vorne, ihr müsst euch nur den Hebel mal vorstellen, wenn wir vorne Mist bauen, was hinten rauskommt, deswegen wäre es schon toll, wir würden vorne mal mit einer Waage anfangen, Wasserwaage.
Einfach ganz das ist nicht toll, das ist essentiell.
Das ist zwingend erforderlich.
Das ist essentiell, genau, das kannst du bügeln,
Genau, ja, also das ist nicht, man könnte, es wäre schön, wenn man es machen würde, sondern ohne diese Geschichte brauchen wir gar nicht anfangen. Ja. Es muss im Wasser stehen.
Ja, absolut. Muss auch im Wasser stehen, damit die Achse...
Ergibt sich ja auch schon aus der Tatsache heraus, lieber Peter, dass die Platte im Rahmen ihrer Wiedergabeeigenschaften, was häufig noch verwechselt wird, keine Tiefenschrift hat. Das ist jetzt ein Podcast, wir können es jetzt bildlich nicht darstellen. Ja, ja. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, wenn man die Hände jetzt mal faltet, auseinanderdrückt, dann habe ich die Rille.
Mhm. Genau.
Und dann habe ich links und rechts die sogenannte Seitenschrift. Mhm. Und wenn die nicht gleichmäßig ausgelesen wird, ist ja schon klar, dass ich mir unter Umständen Dissonanzen schaffe bei der Wiedergabe einer Stereo-Schallplatte.
Mhm. Ja, klar.
Macht Sinn, ja. Wo wir vielleicht auch beim Anti-Skating schon wären oder sollen wir da gleich nochmal drauf?
Wir gehen das so der Reihe nach durch, wie das letzten Endes gewünscht wird, gar keine Frage. Und Gott sei Dank können wir auf fast alles eine Antwort geben.
Also gehen wir doch auf Anti-Skating, weil es ist, betrifft ja genau das. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, wir haben dieses V vor uns jetzt, wir gucken jetzt quasi in die Rille rein und die Nadel mit der Spitze Abtaster soll also gerade da rein, dann gibt es eben den Effekt, dass sie nach innen möchte. Also der Tonarm zieht nach innen. Kannst du uns nochmal erklären, warum?
Das ist relativ einfach erklärt und sollten wir auch erklären, weil das ein wichtiger Aspekt ist. Sobald der Tonarm auf die Platte kommt, haben wir einen sogenannten geometrischen Betrachtungswinkel. Das heißt, eine Gerade, der in dem Moment den Tonarm darstellt, greift in eine Runde. Mhm. Dadurch entsteht ein mechanischer Kontakt durch das Aufsetzen des Tonarms auf der Schallplatte. Und das Aufsetzen erzeugt eine Bremswirkung. Mhm. Und die Bremswirkung sorgt aufgrund der Tatsache, dass wir eine Radiale, eine Runde haben, für eine Bremswirkung, die den Arm nach innen zieht. Mhm. Und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden und somit wird eine Gegenkraft erzeugt, die sogenannte Skatingkraft. Und die sorgt dann dafür, beziehungsweise Anti-Skating, wir wollen nicht skaten, wir wollen Anti-Skaten, die sorgt dann dafür, dass zumindest erstmal in der Erstbetrachtung die Nadel in der Rillenmitte bleibt. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit, da kommen noch zwei, drei andere Faktoren schlussendlich dazu, aber es ist erstmal der Hauptbetrachtungswinkel.
Okay, also Anti-Skating war jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber wir nehmen den Punkt natürlich mit, weil es halt sehr einfach einzustellen ist. Bei den meisten Schallplattenspielern kennt ihr das, ihr habt eine Skala, bei Technics gibt es eine Skala, bei vielen anderen gibt es immer irgendeinen, bei Reger gibt es einen nicht so doll beschrifteten Schieberegler, bei Clear Audio gibt es was mit Magnetismus, also es gibt verschiedene Regler.
Einhängegewichte.
Ja, genau, Einhängegewichte, ganz banal, genau, klar, leider. So, aber da findet ihr immer die Hinweise, wie die Skala zu lesen ist, quasi in der Anleitung des Tonarms.
Ja.
Und grundsätzlich gilt, und dann können wir jetzt eigentlich auch quasi zum Gewicht, ne, die Anti-Skating jetzt mal pauschal gesagt, stellt man quasi gleich der Grammauflage des Gewichtes ein.
Korrekt.
Also von mir aus 2 Gramm Auflagekraft vom System wäre 2er Anti-Skating-Einstellung.
Um das genau zu überprüfen, könnte man noch mit einer Messschallplatte arbeiten, die dann keine Rille hat. Hier nochmal der Querverweis, eine Schallplatte hat auf jeder Seite immer nur eine Rille. Wir sehen viele und haben das Gefühl, unendlich, aber es ist immer nur eine Rille.
Ja, klar, ne? Man denkt nicht drüber nach, aber ist natürlich logisch. Ja, klar.
Ja.
Okay, wir haben einen Schallplattenspieler und der steht in der Waage.
Der steht in der Waage. Jetzt wissen wir, was das Anti-Skating ist, wie wir es einzustellen haben, aber davor müssen wir erstmal ein System montieren.
Genau.
Ja, also wir haben das Autophon 2 M Bronze montiert.
Genau.
Und dann haben wir was gemacht?
Dann haben wir den exakten Aufsatzpunkt für die Nadel dieses Tonabnehmers auf der Schallplatte mittels einer Schablone, in diesem Fall einer Schablone aus dem Hause Clear Audio. Das sind also wirklich auch tolle Leute, die einen super Job machen, die auch tolle Plattenspieler produzieren. Und diese Schablone ist in der handwerklichen Art und Weise sehr, sehr gut geartet. Sie ist ziemlich, oder nicht nur ziemlich, sie ist sehr korrekt in ihrer Ausführung. Und sie lässt eben halt eine sehr exakte Einstellung zu. Und wenn ich diesen Punkt weiß, der sich durch die effektive Tonarmlänge und durch die geometrischen Daten des Tonarms ergibt, dann habe ich schon mal die grundwesentlichen Eigenschaften bei der Montage des Tonabnehmers erreicht. Er sitzt korrekt. Man nennt das Headshell. Headshell ist das Führungselement, wo der Tonabnehmer befestigt wird.
Genau.
Und wenn ich das exakt gemacht habe, wie gesagt, das macht man mit einer Schablone, das sollte sich bitte jeder Zuhörer auch mal anschauen, weil das ist eine tolle Geschichte, um mal bei seinem eigenen Plattenspieler zu überprüfen, wie sieht denn das bei mir zu Hause aus? Und da kommt wieder der Fachhändler ins Spiel, das kann ich immer nur wiederholen. Mal den Plattenspieler vielleicht mitnehmen zum Fachhändler. Wir wissen, dass viele Menschen ihre alten Plattenspieler lieben, schätzen und gar nicht hergeben wollen. Und das kann ich sehr gut verstehen.
Absolut.
Ja. Also da bin ich voll dabei, wenn der Plattenspieler tippitoppi in Ordnung ist, muss man ja nicht gleich drüber nachdenken, einen neuen zu kaufen.
Ja. Ja.
Ist der verschlissen, brauchen wir keine zwei Meinungen bilden. Dann geht es nur darum, drüber nachzudenken, was für ein Modell kaufe ich mir und wie wichtig ist mir das Thema Musik in Verbindung mit einer Schallplatte. Ansonsten den mal einpacken, mal zum Händler in die Überprüfung geben und dann werden viele Menschen feststellen, dass ihre alten Schallplattenspieler unter Umständen noch sehr gut sind. Und dann wird man seine Schallplatten, die einen schon seit Lebzeiten begleiten, noch mal in einer völlig anderen Qualität hören. Absolut. Nur weil der Plattenspieler plötzlich korrekt justiert ist.
Ja, und das für einen kleinen Kurs. Ne? Und wenn man es zu Hause macht, wie gesagt, also gut, die Schablone hat jetzt nicht jeder zu Hause, aber im Prinzip kostet es ja erstmal nichts, das Ding in die Waage zu stellen. Genau. Okay, also jetzt haben wir quasi das System montiert. Wir haben es mit den Headshell-Kabeln verbunden, so die, das ist klar. Korrekt. Und wir haben die Auflage, also den Überhang eingestellt. Dann sagen wir stellen mit einer Waage, die sollte schon noch jeder irgendwie zu Hause haben. Oder eine einfache Digitalwaage wäre schon cool zu Hause, oder? Dass man mal ab und zu mal kontrollieren kann, also als Endkunde ab und zu mal kontrollieren kann, ob die Auflagekraft wenigstens stimmt.
Also würde ich mit einer digitalen kleinen Küchenwaage nicht machen wollen.
Nee, ne?
Nein. So. Bitte mit einer Tonarmwaage.
Ja, also das meine ich damit, genau, klar.
Und wenn die jemand hat, ist es schön, ist aber selten bei einem Endkunden anzutreffen. Auch hier, jetzt kommen wir wieder, auch wenn es wie eine Leier klingt, bitte nicht so verstehen, es ist definitiv der Fachhändler, der hier hilft. Wir haben inzwischen viele, und das ist ja hier auch nicht anders, die verfügen über die eine oder andere Tonarmwaage mehr. Die wird auch gerne mal verliehen.
Ja, genau, also ist auch kein Problem.
Und da der Händler in den vielen Fällen sagt, lieber Kunde, deine Intention, anspruchsvolle Musik zu hören, ist mir so wichtig, ich leihe dir die Tonarmwaage, ich gebe dir die einfach mal übers Wochenende mit, bringen wir die Montag wieder. Vielleicht dann die Bitte an unsere Zuhörer, mal dort eine Schallplatte kaufen. Freut sich jeder hin.
Was ich noch, was finde ich manchmal untergeht, bei Technik sicherlich auch größtenteils zu Recht, weil ihr von der Geschwindigkeit, also mir geht es jetzt um die Abspielgeschwindigkeit, bei euch ist es natürlich relativ simpel und es stimmt halt meistens, weil zumindest bei den jüngeren Modellen digital gelöst ist und das stimmt halt in der Regel. Außerdem kannst du das direkt am Teller gucken, ihr habt eine Stroboskopscheibe dran. Aber ich finde schon, es sollte mal drüber geredet werden, weil man kann sich ja vorstellen, also jegliche Veränderung der Geschwindigkeit bedeutet eine Tonhöhenveränderung.
Genau.
Und das ist ja schon furchtbar, sich vorzustellen, dass die Leute seit 25 Jahren auf einem Torrens-Schallplattenspieler, auf 30 Jahren, hören, das nicht wegen dem Schallplattenspieler, aber erstens ist der Riemen wahrscheinlich ein Ei. Also zumindest ist er porös, also kostet halt nichts im Austausch, das wäre mal gut. Öl neu wäre gut und dann mal eine Stroboskopscheibe.
Zweifelsohne.
Auf den Teller legen, weil
zweifelsohne.
Das ist ja so basic-mäßig, dass du mal wieder, weil eine Tonhöhe selber ist schon krass entscheidend für den Sound.
Absolut, absolut. Und der Gleichlauf generell, eine der absoluten Größen. Ja. Denn wenn wir uns mal nur das Thema anspruchsvolle Musik im Bereich Violine, Klavier, dort ist jede Tonhöhenschwankung schlussendlich ja schon der Verlust an absoluter Hörfreude. Und da gehört es natürlich hin, dass wir an der Stelle mit absolut hervorragenden Gleichlaufeigenschaften arbeiten, um das zu verhindern.
Da hattest du eine schöne Anekdote heute Mittag.
Die ich auch gerne, zum Besten gebe, weil wir haben einen Kunden im hohen Norden, der seines Zeichens halt Klavierlehrer ist und somit über ein sehr geschultes Gehör verfügt. Und der hat sich im Laufe der Zeit, und ist ein sehr erfolgreicher Klavierlehrer, sich eine HiFi-Anlage zusammengestellt, die schon, ich will mal sagen, der absoluten Top-Klasse angehörig ist. Auch sehr viel Geld investiert, aber er liebt seine Musik. Hat unendlich viele Schallplatten, fast ausschließlich nur Klavier- und Violinkonzerte.
Das.
Und der hatte die Motivation, halt einen unfassbar guten Plattenspieler zu kaufen. War bereit, dort eine hohe fünfstellige Summe in die Hand zu nehmen. Hat das dann umgesetzt und war eigentlich total happy. Und nach einer Zeit, Pi mal Daumen, dreiviertel Jahr, war er der Meinung, er müsste seinen Händler informieren und ihn mal darauf hinweisen, dass der Plattenspieler vermutlich kaputt ist. Dann hat der Händler versucht, das zu erarbeiten, hat es aber nicht gehört beim Kunden zu Hause. Hat dann mal auf Verdacht den Riemen getauscht und mit einmal war alles wieder gut. Die gleiche Arie wiederholte sich Pi mal Daumen auch wieder nach einer gewissen Zeit, sodass man feststellen konnte, dass dieser Riemen einen Schlupf bekommen hat, einfach durch die Tatsache, dass er natürlich klimatischen Bedingungen ausgesetzt war und einen fortwährenden Riemenwechsel, also man sagt, einmal im Jahr sollte man den Riemen wechseln. Da hatte dieser Kunde keine Lust drauf und hat gesagt, nee, das ist mir dann zu viel Geldeinsatz für die Tatsache, dass ich fortwährend darauf warten darf, dass ich meine Musik nicht mehr so höre, wie ich sie schätze. Der hat sich dann für einen Direktantrieb entschieden, der keine Gleichlaufschwankungen mehr aufzeigt. Egal wann, zu welcher Tages- und Nachtzeit und egal wie alt er wird.
So, wir machen dann jetzt hier unseren Musikteil, weil wir dann zur zweiten Folge übergehen.
Sehr gern.
Und die hören wir dann alle nächste Woche. Du darfst natürlich als Gast anfangen, jeder im Podcast. wir enden immer mit einem Track. Wir haben für nächste Woche mal gerade für alle da draußen 6 spezielle Plattenvorschläge von dir eingesammelt im Vorfeld. Die nennen wir dann nächstes Mal.
Okay, sehr gern.
Und dann kannst du heute einfach losschießen, dann macht jeder von uns einen.
Ja, super. Ja, fangen wir da drüben an.
Na gut, okay. Danny Bryant, Just As I Am. Schöne Bluesrock-Scheibe, geht gemächlich daher, aber manchmal auch ein paar härtere Riffs. Sehr gut aufgenommen und ja, definitiv was für den Sommer.
Ich hab was. Ich hatte letzte Woche schon was, muss ich gestehen, wo ich danach gemerkt habe, dass es das weder bei Kubis noch bei Tida gibt. Und das war Axel Fischbacher Trio von den Analogtagen von Lehmann Audio. Und dieses Mal wird uns das wieder so gehen. und zwar The 10 Piplowski Quintett, den gibt es manchmal da. Das ist ein Klarinettist und ein super, also super guter amerikanischer Klarinettist. Und der Song heißt Trouble und ist erschienen auf Illuminations. Und diese Illuminations finde ich nirgendwo. Ich habe mir jetzt bei Discogs mal die CD für 3-4 Euro besorgt. Mega Aufnahme.
Okay.
Also jeder, der Spaß dran hat, Jazzic, super gut. Legendär gut.
Super. Ja, ich würde gern mit einem Klassiker aufwarten. Ich bin ja aufgrund meines vorangeschrittenen Alters durchaus in der Lage, auch in die 70er, 80er zurückblicken zu dürfen und zu können. Ich möchte gerne nochmal auf Keith Jarrett hinweisen. The Cologne Concert.
Grandios.
Gibt es jetzt nochmal in den vergangenen Jahren ein fantastisches Reissue, das überragend produziert worden ist.
Okay.
Und wenn man dieses Cologne Concert mit der richtigen Stimmung zur richtigen Zeit durchaus mal, und das ist jetzt keine Aufforderung zum Trinker, sondern bitte nur vielleicht auch mal mit einem schönen Glas Rotwein verbunden.
Ja.
Die Arbeit eines Keith Jarrett, die man ja nicht sehen, aber hören kann. Die Leidenschaft, mit der dieser Mensch sein Klavier bespielt und wie er in der Lage ist, einem Musikinstrument ein Leben zu entlocken. Das wird jeden motivieren, Schallplatte zu hören. Denn das ist einer der Unterschiede. Da kann die Schallplatte zeigen, wie gut analoge Aufnahmen in der Lage sind, jeden Zuhörer auf eine Reise mitzunehmen, wo man plötzlich irgendwann mal sagt, bitte, bitte lass diese Reise nie enden.
Und wie wir diese Reise noch mehr genießen können, das hören wir nächste Woche. Rainer, bis hierhin, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.
Genau. Top der Woche.
Ciao. Okay,
tschüss.
Tschüss.